Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Der Weg oder vom ADHS betroffenen Kind oder auch von Erwachsenen, die noch unter ADHS-Symptomatik leiden, das ist nicht ein Galopp und dann geht es schnell, sondern kleine Erfolge. Aber ich glaube, man muss sich auf einen langfristigen Weg einstellen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Jetzt geht er tatsächlich noch duschen, dabei sollten wir in 5 Minuten aus dem Haus. Und überhaupt, wieso hat er die Zeit einfach nicht im Griff? Oder, jetzt habe ich ihr doch schon x-mal gesagt, dass sie ihre Jacke aus der Schule heimbringen soll, aber jetzt hat sie sie schon wieder liegen lassen. Ja, vielleicht kommen dir so Sätze und Gedanken bekannt vor. Dann kann es gut sein, dass du mit jemandem zusammenlebst, der ADHS hat. In dieser Folge reden wir über ADHS, aber nicht aus Sicht der Betroffenen. Das haben wir in anderen Folgen schon gemacht. Du findest sie, wenn du im Player weiter runterscrollst. In dieser Folge schauen wir das Thema aus der Sicht und dem Erleben der Angehörigen an. Wie ist es als Mutter, Vater, Partnerin oder Partner mit einer ADHS-betroffenen Person unter einem Dach zu leben? Wie fühlen sich Eltern von einem Kind mit ADHS? Was sind ihre Herausforderungen? Wie verändert und prägt ADHS vielleicht sogar eine ganze Familiendynamik? Und wie kann ADHS eine Paarbeziehung belasten? Ich bin Evelyn Gutknecht und mit all diesen Fragen im Gepäck bin ich auf Basel gereist zum Roland Stettler. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat mit mir aber zum Glück nicht nur über die Herausforderungen geredet, die ADHS in die verschiedenen Beziehungen hineinbringen kann, sondern er hat auch ganz konkrete Tipps für den Alltag gegeben. Tipps, wie Eltern ihre Kinder mit ADHS begleiten können, wie sie sich aber auch abgrenzen können und wo sie sich Hilfe holen können. Und er hat mir gesagt, was man als Paar machen kann, dass ADHS-Beziehung nicht kaputt macht. Und er macht auch Mut, auf die Stärke der ADHS-Betroffenen zu schauen. Schön, bist du dabei. Ja, Roland, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir in deiner Praxis in Basel sein darf.
Ja, das freut mich auch, dass du da bist.
Unsere erste gemeinsame Folge, die wir da machen dürfen. Und wir haben ja, oder besser gesagt, der Karl Dietli und du, ihr habt schon mehrfach über das Thema ADHS geredet.
Genau, ja.
Jetzt wollen wir mal aus einem anderen Blickwinkel das Thema anschauen, nämlich als Angehörige von ADHS-Betroffenen. Also, ob jetzt das Partner, Partnerin ist, Eltern, Geschwister, die einfach nahe Beziehungen, dass das ja auch eine Auswirkung hat, wenn meine Liebsten ADHS betroffen sind. Jetzt nimmt es mich Wunder, weißt du, warum ist es wichtig, jetzt auch mal aus dieser Perspektive auf das Thema zu schauen?
Also ist mir vielleicht gerade am Anfang wichtig, etwas zu sagen, oder? Also es fällt uns ja schwer, wenn wir nicht selber betroffen sind, die Perspektive von Angehörigen, von ADHS-Betroffenen können zu verstehen. Mhm. Und da, denke ich, ist so ein bisschen vielleicht ein Statement am Anfang, oder? Mir kommt immer viel gute Ratschläge über, aber Leute, die nicht wirklich eine eigene Erfahrung haben, sei das mit Kindern oder mit einem Partner, der betroffen ist, oder wo, die können einem nicht wirklich sich in die Perspektive hineinversetzen. Grundsätzlich ist es aber extrem wichtig, oder dass man die Angehörigen mitdenkt, wenn man jemanden zum Beispiel in Behandlung hat oder eben wenn ein ADHS-Problem bei einem Kind auftritt, weil man hat so Tendenz, man fokussiert sich auf, wie wir dem sagen, vielleicht der Index, die Indexperson im familiären System oder auch in der Partnerschaft und vergisst dann häufig ein bisschen, da gibt es noch Eltern, da gibt es Geschwister, da gibt es vielleicht auch Partnerin, ein Partner, der betroffen ist durch ADHS-Problematik vom Partner oder von der Partnerin. Und das geht häufig so ein bisschen unter. Mhm. Und darum finde ich das extrem, extrem wichtig. Vielleicht auch noch das Statement am Anfang, wo mir wichtig ist, ADHS ist, wird vererbt, oder? Also, das ist erblich. 10-35% von den biologischen Verwandten von Kindern mit ADHS, oder? Sind ebenfalls von der Störung betroffen. Das heisst also, wenn man jemanden
Sei das in der Schule oder jetzt als Arzt, jemand hat, wo ein ADHS-Problem hat, dann muss man immer auch schauen, gerade bei Familien, ob nicht die Eltern ein unentdecktes ADHS haben, weil das gerade für die Organisation von der Familien und Strukturen, Regeln etc., wo grosse Herausforderungen können sein, dann natürlich so Eltern auch schwerer fallen, dass sie selber betroffen sind.
Habe ich auch schon ganz häufig erlebt in meinem Umfeld, dass Eltern eine Abklärung gemacht haben von einem Kind und man dann während dieser Abklärung gemerkt hat, aha, der Vater oder die Mutter stimmt ja, dass sie sind ja selber auch betroffen.
Und damit haben wir ja vielleicht auch schon etwas gesagt, was man in früheren Folgen auch schon gesagt hat, oder dass erblich heisst ja auch, es hat biologischen Hintergrund und ist nicht einfach die Folge von mangelnder Erziehungskompetenz oder so von Eltern.
Das
finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man es auch immer wieder betont. Ja.
Das ist wirklich etwas im Hirn,
genau,
das ADHS.
Genau.
Und wer jetzt denkt, oh, da will ich mehr darüber wissen, wie gesagt, da gibt es schon zwei Folgen, die wir da darüber gemacht haben.
Genau, und ist wichtig, dass man weiss, das ist eine neurologische Entwicklungsstörung und ist gut dokumentiert als anerkannt. Die Erkrankung seit Jahrzehnten. Ja.
Mhm. Jetzt überlegen wir den Fokus auf die Perspektive der Angehörigen. Ich muss vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, um da offen zu kommunizieren, ich kenne diese Perspektive. Ich will jetzt da nicht näher ins Detail gehen, auch um meine Familie schützen, aber in meiner Familie gibt es ADHS-Betroffene. Und ich merke schon, es fordert mich immer wieder stark raus, eben die Perspektive dann einzunehmen von dieser Person und zu verstehen, hey, warum ist jetzt die so, vergisst sie das und das immer wieder? Warum denkt sie nicht so voraus, wie ich das mache? Weißt du, was sind noch so, würdest du sagen, was sind noch so typische Sachen, wo vielleicht Angehörige sagen, warum kann jetzt die Person das und das und das nicht? Oder das und das ist schwierig mit dieser Person.
Ich glaube, wenn wir es vielleicht aus der Perspektive anschauen, was so der Belastungsmoment ist, oder jetzt bei Eltern, oder ist so, kommt man so in eine Haltung von der dauerhaften Wachsamkeit, oder? Also, gerade bei den Kindern, die das ADHS haben, ist das noch mehr als bei denen, die das ADS haben, wo also Hyperaktivität eine Rolle spielt und Impulsivität eine Rolle spielt. Da kommt es häufig zu Ausbrüchen oder eben zu Stimmungsschwankungen, Konzentrationsproblemen. Und das führt so dazu, dass man so wie ständig quasi Gefahr läuft. Ich muss jetzt ständig immer schauen, dass da nichts passiert oder dass die Aufgaben gemacht werden etc.
Manchmal wirklich auf Nadeln oder auf rohen Eier. So
das ist etwas, was natürlich sehr viel Energie kann kosten. Und das andere ist so ein bisschen, was wichtig ist, oder? Aber was gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung ist, Kinder mit einem ADHS brauchen Struktur. Oder? Und das heisst feste Routinen, klare Regeln. Das ist aber gerade schwer durchzuhalten. Also das heisst, man muss dann auch dort immer so dranbleiben. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Und wenn man dort nicht eine klare Haltung aufrechterhalten kann und je länger man vielleicht auch schon übermüdet ist und so, wird das dann auch schwieriger. Und es ist so ein bisschen dann auch für Eltern halt häufig auch eine emotionale Achterbahn. Also es gibt Phasen, da geht es gut, oder? Man liebt ja auch seine Kinder, oder? Und zwischendrin gehen sie einem total auf den Nerv, oder? Weil sie einfach so herausfordernd sind. Und das, denke ich, sind wirklich für Eltern sind da relativ stark gefordert, oder? Denn auch die ganze Schulgeschichte, also macht sich Sorgen, wie wird das denn werden später, oder? Und ist da häufig sehr auch involviert und im Gespräch mit Lehrerinnen, die zum Teil mehr oder weniger wissen über ADHS. Und das, denke ich, sind so die Herausforderungen von der Elternseite. Weil es vielleicht von den Partnerinnen anschaut, oder, ist so, es sind halt die Kommunikationsprobleme häufig ein Thema, also die Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit oder auch unerwartet impulsive Reaktionen vom Partner, von der Partnerin, die betroffen ist. Das führt dann häufig zu Streit, oder, das gilt auch bei der Familie, aber auch in der Partnerschaft auch, oder, man will in den Ausgang gehen und es geht einfach nicht vorwärts, bis der Partner sich parat gemacht hat, oder? Und das sind so wirklich Stressmomente.
Der Partner geht noch in den 5 Minuten, bevor man aus dem Haus geht, noch duschen.
Genau, oder so, oder? Weil das zeigt auch, dass die Zeitvorstellung für Leute, die betroffen sind vom ADHS, das ist ganz etwas anderes als jemand, der nicht betroffen ist. Ich kann die Zeittags viel besser einschätzen. Genau. Und dann ist halt auch bei der Partnerschaft dann eins, Thema wichtig so ist, dass häufig der nicht betroffene Anteil halt sehr viel mehr Verantwortung übernimmt, dass so quasi eine Art das Ungleichgewicht geht in der Beziehung, was dann auch wieder zu Frustrationen kann führen auf der einen Seite vom betroffenen Partner, von der betroffenen Partnerin, vielleicht aber auch so ein Gewöhnungseffekt, dass das so bleibt und sich verfestigt und dass dann Schwierigkeiten geben kann. Und das ist schon so, also dass Partnerschaften mit Partner, mit der Partnerin aus ADHS haben die Partnerschaft eine höhere Scheidungsrate als nicht Betroffene. Genau.
Hast du schon ganz viel Spannendes gesagt, was ich eigentlich überall am liebsten noch würde mega hören, aber vielleicht zuerst noch schnell. Weißt du, was ich noch spannend finde? Menschen mit einem ADHS oder ADS, das sind ja auch sehr spannende Menschen.
Das ist
also
richtig, ja.
Häufig, wenn man sich für einen Partner, eine Partnerin entscheidet, ist ja genau das, vielleicht auch das, was einem so reizt an dieser Person, weil sie kreativ ist, weil sie Ideen hat, weil es nicht langweilig wird mit dieser Person, weil sie einfach anders ist, oder? Und das Anderssein, das ist ja häufig dann am Anfang von der Beziehung eben interessant und lässig und mit den Jahren wird das dann eben vielleicht anstrengend, weil man merkt, es fordert einen raus.
Also es hat ja etwas durchaus Verführerisches, oder? Also, die Kreativität oder die Impulsivität in einem gesunden Rahmen führt dazu, dass man eine spannende Beziehung kann führen kann, oder? Aber es ist dann halt immer eine Frage vom Gleichgewicht. Und du sagst noch etwas Wichtiges, oder? Dass so das, was man am Anfang vielleicht so interessant und spannend gefunden hat, wird auf die Länge dann eher zu Belastung, weil so wie die Balance einfach dann fehlt, oder? Mhm. Und das ist wirklich etwas, was häufig auftritt. Ein anderes Problem ist auch, dass natürlich das Interesse von ADHS-Betroffenen wenn es so ein bisschen um Routine geht und Partnerschaft ist nicht immer nur Leidenschaft und Highlife, sondern eben auch viel mit Routine verbunden. Und dort nimmt das Interesse manchmal relativ schnell ab. Also ja, vielleicht eine kleine Episode von einem jungen Patienten, der verliebt sich dann ab und zu in eine Frau und dann kommt er und sagt, das ist jetzt, glaube ich, wirklich die Frau vom Leben, oder? Und nach ein paar Wochen ist es so langweilig geworden, dass dann das wieder aufhört. Also, auch von Seite vom Betroffenen, oder? Also, wenn es nicht mehr interessant genug ist, das ist jetzt natürlich ein Extremfall, aber genau das spielt eine Rolle. Aber auf der anderen Seite finde ich schon auch, was du etwas Wichtiges sagst, es kann auch langfristig etwas ganz Tolles sein, mit jemandem zusammen zu sein, der ein ADHS hat, oder? Gerade aus dem Grund, den du gesagt hast.
Und da könnten wir dann vielleicht noch darauf eingehen, was braucht es dann, damit es auch langfristig man das gut miteinander kann gestalten, die Beziehung. Jetzt, wir haben schon ein bisschen gehört, eben, es hat Auswirkungen auf Beziehungen. Mich würde es noch wundern, weißt, wie kann das eine Familiendynamik verändern, wenn jemand, oder eben meistens sind es ja mehrere Betroffene dann in einer Familie, ADHS oder ADS haben.
Ja, also wenn mehrere betroffen sind, dann ist mal sicher die Bewältigung von der chaotischen Tendenzen etwas ganz Schwieriges, oder? Also wenn jetzt um jemanden betroffen ist, oder denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich schaut, dass man möglichst klare Strukturen kann aufrechterhalten. Das heisst, man neigt natürlich häufig dazu, dann ein Regelwerk aufzustellen, wo jemand mit einem ADHS gar nicht einhalten kann. Oder? Also lieber wenig Regeln, klar kommunizierbar und die aber konsequent durchführen. Oder? Und ich denke, was dann halt von der Dynamik ist, ist halt häufig so, dass häufig jemand gibt, der fast die Hauptverantwortung übernimmt in der Familie. Häufig ist die Person, die sich hauptsächlich um die Erziehung kümmert. Und das ist auch so etwas, dass man ein bisschen schaut, dass man vielleicht die Lasten besser verteilt innerhalb der Familie. Wichtiges Thema ist auch Geschwister, die jetzt in der Familiendynamik, oder? Ein Kind, das schwierig ist, schwierig ist vielleicht das Falsche, aber wo einem herausfordert, oder? Ja. Ist ja nicht schwierig im Sinn, dass jetzt das etwas ganz Schweres ist. Aber es fordert einem raus. Und dann ist eine grosse Gefahr, dass Geschwister die weniger Beachtung bekommen, oder? Weil dort, wo es brennt, dort ist man präsent. Und man ist froh für jedes Kind, wo gut funktioniert. Und ich kann es also durchaus sein, oder? Dass vielleicht eine Schwester ein ADS hat, halt nicht impulsiv ist, aber gleich auch eine Aufmerksamkeitsproblematik und dass man das nach lange Zeit auch gar nicht so vielleicht bemerkt. Oder?
Weil es andere Geschwister geben,
das
impulsiv.
Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass auch Kinder manchmal parentifiziert werden, wie man dann sagen, also es übernehmen Verantwortung, viel mehr Verantwortung für Familienangelegenheiten, als eigentlich ihrem Alter angepasst wäre. Und darum ist es noch wichtig, dass man an die Geschwister dann auch denkt, in der Familie. Mhm. Genau.
Etwas mehr, wo man auf dem Schirm haben muss.
Ja, genau. Also Familie ist ja immer ein grösserer Verband.
Aber du hast das Chaotische angesprochen. Also das heisst, Menschen mit ADHS, denen fällt es häufig schwerer, nicht immer, aber häufig schwerer, um irgendwie Ordnung zu behalten. Wenn Sachen liegen, verhören ihre Sachen, vergessen ihre Sachen. Also es ist nicht nur das Chaos im Raum, sondern vielleicht auch das Chaos im Kopf, oder? Wo es schwierig ist, um sich zu strukturieren. Und das hat dann eben Auswirkungen auf Beziehungen.
Ja, das hat sicher Auswirkungen auf Beziehungen. Also ein Problem ist eben Zeitplanung, das andere Problem ist Vergesslichkeit und eben die Impulsivität. Und ich denke, da ist eben wirklich ganz wichtig auch, dass man versucht, möglichst Routinen können in den Alltag, jetzt bei Familien oder Routinen in den Alltag können reinzubringen, damit nicht jeder Tag ganz anders ist. Das hilft sehr den ADHS-Betroffenen, oder? Mhm. Oder auch, dass man mit den ADHS-betroffenen Kindern zum Beispiel auch so eine Art Tagescheckliste hat und so weiter. Also Listen sind so oder so etwas ganz Wichtiges, oder, für Betroffene. Also helfen sehr, dass die Struktur dann aufrechterhalten wird oder zumindest einigermaßen befolgt werden. Das ist sicher wichtig. Wie wir schon gesagt haben, wenn natürlich mehrere betroffen sind, umso schwieriger wird es natürlich, den Familienverband irgendwie gut können zu organisieren. Und dann ist immer die Belastung vom Nicht-Betroffenen, von der Nicht-Betroffenen ist dann meistens grösser. Mhm. Ja.
Also ich merke es bei mir selber, ich gehe dann einfach sehr schnell das rein, dass ich für alle denke. Oder? Du hast es vorhin ein bisschen angesprochen.
Genau.
Kann man ja schon, aber auf Dauer wird das sehr anstrengend. Plus, denke ich, lernen ja dann die Betroffenen meiner Familie auch nicht von sich aus.
Eben, genau.
Da finde ich, ist es noch schwierig, wie fest lasse ich es dann auch reinlaufen. Ah, jetzt hast du halt deine Jacke wieder irgendwo liegen lassen und ja, gibt es jetzt eine neue Jacke? Ja, nein. Oder ja, weißt du, was ich meine? Es ist noch schwierig manchmal, wie fest tue ich dann da immer unterstützen und wo grenze ich mich ab und sage, ja, nun, dein Problem, wenn jetzt du vergessen, das Essen mitnehmen und
also,
nicht
ja,
essen.
Also ich denke, wir haben eine begrenzte Möglichkeit und wir können nicht alles und jedes den lösen von dem Problem. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst, ist zwischen Unterstützung, aber gleich auch Förderung von der Eigenverantwortung. Und da kommt es eben darauf ab, was man da eben Regeln, Listen, und je früher Kinder natürlich jetzt vielleicht entdeckt werden mit ihrer ADHS-Problematik, desto besser kann man natürlich das auch implementieren. Und da ist vielleicht auch ein kurzer Blick. Es ist auch wichtig, oder, wenn man eine betroffene Person hat in der Familie, gerade das Kind, aber auch bei Erwachsenen, dass es so ist, dass das wirklich auch das muss abgeklärt werden und in einem Behandlungskontext, in der sogenannten multimodalen Therapie, am besten aufgehoben ist. Das heisst, Medikamente sind halt häufig auch da ein Gamechanger in dem Ganzen, oder? Aber dann auch vielleicht auch ein Coaching, das außerhalb der Familie stattfinden kann, mit erfahrenen ADHS-Coaches, das kann sehr viel Entlastung geben.
Was du meinst, jetzt ein Coaching für die Person, die kein ADHS hat, zum Lernen?
Also es gibt beide Aspekte. Ja. Also ich glaube, für die Betroffenen, damit eben die ganze Sache mit Regeln und so weiter. Es gibt aber auch natürlich Familienberatungsmöglichkeiten, oder? Also sozialpädagogische Familienberatung, wenn es ganz schwierig ist. Aber es gibt für Eltern, und das ist vielleicht, wenn man das schon vorwegnehmen, auch natürlich Selbsthilfegruppen, sehr hilfreich. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten von der Unterstützung, oder? Und das ist, da kann man auch, das erlebe ich immer wieder. Also, dass Eltern sehr profitieren von den Tipps von den anderen. Gewisse kann man brauchen, gewisse passen nicht. Aber das ist so auch hilfvoll. Und vielleicht, das ist grundsätzlich auch zu sagen, also je besser Partner oder eben Eltern, inklusive Geschwister, die aber auch die Betroffenen Bescheid wissen, was ADHS ist, desto einfacher wird es auch nachher, ein Verständnis dafür können zu entwickeln und auch positivere Erfahrungen zu machen und auch bessere Beziehungen auch können zu gestalten aufgrund von diesem Verständnis.
Da kommen wir zu einem nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich eben Verständnis und Wissen. Also wie wichtig ist es, dass Angehörige Bücher lesen, Podcasts hören, alles sich irgendwie reinziehen, was sie können. Oder weißt, manchmal ist das ja dann vielleicht auch kontraproduktiv, wenn dann die Person, die kein ADHS hat, so viel weiss und die betroffene Person selber sich gar noch nicht so informiert hat über das, was sie eigentlich hat.
Eben, also wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist wichtig, dass alle, die irgendwie in der Familie oder in der Partnerschaft betroffen sind, also auch die nicht betroffene Partnerin Bescheid weiss. Aber das hilft nicht so viel, wenn die Betroffenen nicht auch wissen, um was es geht. Und bei den Kindern muss man das natürlich adäquat auch als Krankheitsverständnis können vermitteln. Im Sinn, also vielleicht nicht so Betonung auf Krankheit, aber dass es auch halt etwas ist, was sich ein bisschen unterscheidet von anderen und wo man Schwerpunkte vielleicht ein bisschen anders muss setzen als bei einer Freundin und Freundinnen. Mhm. Aber es ist, ich finde, es ist extrem wichtig, dass man informiert ist, weil das einem wahnsinnig entlastet, weil man viele Sachen besser einordnen kann. Und das von dort her ist es wichtig. Es gibt heute unheimlich viele Möglichkeiten, sich zu informieren.
Manchmal fast eine Überforderung.
Und genau, und dort ist es fast ein bisschen eine Überforderung. Wir kommen dann vielleicht am Schluss noch darauf, wo könnte man sich vielleicht informieren. Mhm. Ich glaube, nicht überall in x verschiedenen Quellen sich informieren, weil es dann manchmal auch verwirrlich ist. Man muss auch ein bisschen wissen, wenn man im Internet schaut, wer ist, steht denn hinter diesen Quellen. Und lieber aber vielleicht auch ein Buch von jemandem lesen, der erfahren ist. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, also wie man so Medien konsumiert. Aber unheimlich wichtig ist, gut informiert zu sein.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf das Gefühl eingehen von Angehörigen von Betroffenen. Also, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt, weißt du, das Gefühl von, irgendwann magst du wie einfach auch nicht mehr so, immer mitdenken für die anderen. Oder ich kenne es auch aus Gesprächen mit Freundinnen, die sagen, hey, ja, es ermüdet mich, es frustriert mich, ich sehe vielleicht auch keine Perspektive. Was würdest du sagen, was sind sonst noch so ein bisschen?
Ja, also ich denke, eben, es gibt auf der emotionalen Seite, ist so ein bisschen, dass man ständig so in einer Bereitschaftshaltung ist, im latenten Stressmodus, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Dann halt auch manchmal so ein Gefühl von Hilflosigkeit, von Überforderung. Und gerade aus diesem Grund ist es gut, wenn man Austauschmöglichkeiten hat mit anderen Eltern, die betroffen sind, oder? Ich habe bis dazu führen, oder, dass man dann in eine ausbrennt und nicht mag und in eine Depression reinrutschen kann. Also das sind schon Entwicklungen, die möglich sind. Und ich aber, wenn man frühzeitig weiss, um was es geht, oder, wo man denkt, vieles kann verhindern. Und dann ist natürlich so die Herausforderung auch so mehr auf der organisatorischen Seite. Da muss man wirklich ständig dranbleiben, oder? Sonst wird sich's nicht ändern. Und das hat natürlich auch etwas Anstrengendes. Jetzt habe ich es doch schon so manchmal gesagt und das verhebt immer noch nicht. Und da ist es vielleicht auch wichtig, einfach zu sagen, also, der Weg oder vom ADHS betroffenen Kind oder auch von Erwachsenen, die noch unter ADHS-Symptomatik leiden, das ist nicht ein Galopp und dann geht es schnell, sondern kleine Erfolg. Und da ist auch immer wichtig, dass man dann das Loben nicht auch vergisst, oder? Mhm. Sich selber vielleicht auch, dass man eben vorwärts kommt. Aber ich glaube, man muss sich auf einen langfristigen Weg einstellen und jeden kleinen Erfolg aber auch feiern. Das geht dann manchmal fast ein bisschen vergessen unter diesen Belastungen.
Man vergisst dann manchmal vielleicht auch, was er sich schon entwickelt hat, was schon besser ist als noch vor ein paar Jahren. Ja.
Mhm. Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Ah. Ich kenne auch so Gefühle, oder habe auch schon von anderen Eltern gehört, so das Gefühl von, wir haben versagt. Eben, jetzt kann das Kind das immer noch nicht. Oder es ist so auffällig, es benimmt sich nicht wie andere.
Ja, also eben, dort ist halt dann wirklich auch wichtig, also die Psychoedukation von den Eltern, wie man dem sagt, dass sie eben Bescheid wissen, das ist eine Entwicklungsstörung. Also das hat Veränderungen im Hirn zur Folge. Mhm. Also die Kinder sind in der Regel im Vergleich zu Altersgenossen, Genossinnen, da gibt es Unterschiedszahlen, man kann sagen, aber grob etwa ein Drittel hinterdrein, was Steuerungsmöglichkeiten vom Verhalten oder Unterdrücken von Impuls anbelangt. Also das heisst, wenn es etwa sechsjährig ist, dann ist er dort etwa auf dem Niveau von einem Vierjährigen. Und dann denke ich, das zeigt so ein bisschen, oder?
Mhm, das ist mega wichtig, das zu wissen, oder?
Genau, dass das einfach so ist. Und es ist auch mega wichtig zu wissen, dass das nicht etwas zu tun hat mit schlechten Erziehungsmethoden. Oder? Mhm. Und das wird häufig ja schnell unterstellt und mit Zweifeln, mit Selbstzweifeln. Oder? Das ist ein sehr Häufiges, oder? Wo man eben, also wie du gesagt hast, das Gefühl hat, ich bin ein Versager, also so ein kompliziertes Kind. Also alle finden, auch von außen kommt man auch Rückmeldungen über, oder in der Schule gibt es irgendwelche. Also ich kann vielleicht auch Selbsterfahrung sagen, oder meine Jüngere, mein Sohn hat auch ein ADHS gehabt. Ich bin also wirklich mehrfach ich aufs Rektorat müssen, weil irgendetwas kaputt gegangen ist oder Eltern sich beschwert haben, weil mein Sohn irgendwie seinen Impuls nicht können kontrollieren konnte. Mhm. Und da kommt man sich natürlich dann schon, gerade wenn man als Psychiater da aufs Rektorat geht, oder, fühlt man sich auch nicht ganz so gut. Oder?
Ja,
verstehe ich. Ja, und von dort her kann ich das sehr gut nachvollziehen. Oder? Aber ich finde es extrem wichtig, also es ist einfach eine grosse Herausforderung, ein Kind mit einem ADHS zu führen. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Schweregrade, oder?
Mhm. Ja. Ich würde gerne jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen im Sinne von konkreten Hilfestellungen geben. Bleiben wir doch jetzt gerade beim Thema Kind. Ich weiss, da könnte man ganze Podcast-Folgen einfach schon nur zu dem Thema fühlen, wenn wir darüber reden, ja, was würden jetzt Eltern helfen, zu meinen Kindern begleiten. Wir müssen es halt wirklich beschränken, weil wir jetzt einfach die eine Folge aktuell jetzt machen. Du hast vorher schon erwähnt, Listen, Strukturen, ja, organisieren, das sind so Stichworte, die ich gehört habe von dir. Wenn wir das noch ein bisschen vertiefen miteinander?
Ja, also ich denke, wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, nicht überfrachten mit Regeln, sondern einfache Regeln. Auch Kommunikation muss angepasst sein. Häufig hilfreich ist, wenn man es immer gleich sagt, oder dass so wie einen Repetitionseffekt hat. Mhm. Das hilft gerade den Kindern, das dann gerade so, ah ja, das stimmt ja, oder? Also, und das sind so wichtige Sachen. denen denke ich halt auch, eben, dass, wenn es irgendwie möglich ist, dann auch immer loben, wenn etwas gut ist, oder? Mhm. Also wenn eben die Aufgabe mal nicht in der Schule vergessen sind, sondern da sind, oder? Vielleicht gerade so im Schulkontext, oder? Kind, mir kommt so unter Druck wegen dem Lernen zum Beispiel, oder? Die müssen doch die Aufgaben machen und lernen, sonst macht man sich Sorgen, wie denn die schulische Entwicklung längerfristig ist. Aber ich kann, wenn man Kinder zwingt zum Lernen, dann kommt Gott schief, oder? Und da gibt's vielleicht so Tools, die hilfreich sind, dass eher kurze Einheiten, oder? Vielleicht so 10, 15 Minuten ein Thema. Manchmal ist es auch gut, wenn man dann so wie einen Wecker hat, der läutet oder so. Und dann eine Pause gibt. Es ist wichtig bei den Kindern, dass gerade bei denen, die eine Hyperaktivität haben, dass man auch im Tagesplan Bewegung tut, integrieren, wenn man das nicht macht, dann ist die körperliche Unruhe dann so stark, dass man sich auch wegen dem nicht konzentrieren kann. Also gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, oder? Und so eben, was ich auch schon gesagt habe, der Tagesablauf, also aufstehen, Kleider anlegen, Schulsachen parat machen, dass immer so gleich läuft. Und da können Routine, eben zum Beispiel, so. Genau, Routine, und dann kann man so eine Checkliste, auf was muss ich alles schauen. Und dass die nicht immer nur am Kind sagen, sondern dass es auch Eigenverantwortung eben gerade so kann lernen. Mhm. Ah, ich muss das ja immer an das denken, wenn der Schule sagt, du ein paar vorbereiten und so.
Du hast vorhin das Loben erwähnt. Ja. Warum ist das Loben so wichtig, jetzt gerade auch bei Kindern mit der ADHS-Thematik?
Ja gut, grundsätzlich nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen ist Loben an sich etwas sehr Wichtiges, oder? Aber es ist besonders wichtig, ich denke, im Kontext von ADHS-Betroffenen, weil die ja häufig selber sehr viele Misserfolgserlebnisse haben. Oder? Mhm. Und von dort her gesehen sind sie eigentlich gewöhnt, ich verkacke es immer, um es ein bisschen salopp zu sagen. Oder? Und wenn dann etwas gut geht, oder? Darum ist es so wichtig, denn das zu sagen, das hast du jetzt wirklich gut gemacht. Mich freut, dass du jetzt dreimal nacheinander deine Aufgaben nicht vergessen hast in der Schule und dass wir wissen, was du machen musst. Super. Oder, und das tut so ein bisschen dem Misserfolgserleben und der Frustration, die viele ADHS-Betroffene haben, Kinder wie Erwachsene. Darum ist auch das Lob bei Erwachsenen in der Partnerschaft oder so auch gut, wenn etwas gut läuft, oder? Ist so extrem wichtig. Weil die haben häufig sehr eine negative Selbstwahrnehmung und ein negatives Selbstbild von sich selber.
Würdest du auch sagen, also du hast vorhin erwähnt, man soll nicht zu viele Regeln machen. Mhm. Würdest du auch sagen, man soll nicht zu viel kommentieren? Also ich merke, ich gehe manchmal das rein. Oh, jetzt hast du schon wieder, also nicht unbedingt, ich sage immer, schon wieder, aber jetzt hast du die Zähne geputzt, jetzt hast du viel zu kurz geputzt, jetzt hast du das. Und ja, weißt du, ist das auch, das sollte man sich eher beschränken auf, okay, was wollte ich jetzt wirklich kommentieren, was ist mir wirklich wichtig und ja, das andere, können wir halt.
Da sprichst du etwas Wichtiges an, oder? Man kann so wirklich in einen Stress kommen, dann immer alles müssen zu kommentieren, oder? Und das gibt natürlich so ein bisschen einen Verfolgungsaspekt für Kinder gerade, oder? Sie denken, also ich werde überall beobachtet, oder? Darum denke ich, so weit umkehren. Also schauen, was läuft gut und dort eigentlich loben. Ich denke so, grundsätzlich versuchen, eine wertschätzende Haltung aufrechtzuerhalten, auch wenn das natürlich eine grosse Herausforderung ist. Und eher wirklich vielleicht schauen, was ist prioritär wichtig, oder? Man könnte, also, ob man das Zähne putzt, das vielleicht vergessen hat, mag, wenn es nicht jahrelang so ist, oder? Nicht so ein Problem sein, also, dass man sich auch fokussiert. Wo legen wir den Schwerpunkt, oder? Und sonst gibt es eben so ein Hinterherrennen und dann fördert man eben ändert dann nicht die Selbstverantwortung, oder? Sondern man übernimmt und stolpert rein, dass man dann sich verantwortlich fühlt.
Ja, das gibt dann wieder so die negative Dynamik, oder?
Genau. Weil, genau.
Das Kind findet es ja auch nicht lässig, wenn es dann immer darauf angesprochen wird, was es jetzt wieder nicht gut gemacht hat.
Und vielleicht noch, gerade in diesem Zusammenhang könnte man vielleicht auch noch erwähnen, vom, es gibt ja viele Auseinandersetzungen, es gibt viel Opposition von den Kindern, oder, dass sie Widerstand leisten und so. Und bei den Regeln, oder, wenn man sich dann auf Diskussionen einlädt und so, das führt meistens nicht weiter. Oder. Da muss man eine gewisse Beharrlichkeit haben und sagen, so ist das. Oder? Mhm. Und das ist die Regel, die wir abgemacht haben. Natürlich bei älteren Kindern ist es auch Einbeziehen wichtig. Also, dass man sagt, also, wie könnte man das denn lösen? Also, was können wir gemeinsam vielleicht für eine Regel machen? Bei Jüngeren ist man als Eltern in der Verantwortung, die Regel zu formulieren und darum nur Regeln machen, die man selber auch einhalten kann, aber die man auch kontrollieren kann. Mhm. Oder? Ja.
Mhm. Jetzt eben ist ja auch eine Gefahr, dass man dann als Mutter oder Vater von einem Kind mit ADHS, ADS sich irgendwo selber verliert, weil man immer dran ist. Hast du da noch Tipps, dass das nicht passiert?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Oder? Ich glaube, das hat etwas auch mit Selbstsorge zu tun. Oder? Und die geht manchmal dann vergessen. Ich finde es so, also gerade die Person in der Familie, die vielleicht die Hauptcare-Arbeit übernimmt, ein Familienbetrieb kann also relativ herausfordernde Geschichte sein, oder? Und da ist man so viel quasi eben versorgend tätig, dass für andere, dass man wie jetzt selbst Fürsorge vergisst. Und das ist auch ganz eine wichtige Botschaft, oder? Also, man muss auch sich abgrenzen, und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und das ist in der Familie auch wichtig, eben, dass dann nicht, dass sehr grosse Dysbalance ist zwischen den Eltern. Einer macht vor allem alles und häufig Männer, die dann voll beschäftigten Job haben, können sich dann vielleicht auch mehr daraus halten, oder? Und das, denke ich, muss man schon teilen. Und auch dort, also zu Selbstsorge gehört auch der Austausch zum Beispiel mit anderen betroffenen Eltern. Aber auch Zeit für sich haben, oder? Ja. Schauen. Und da vielleicht auch noch, Familie ist ein bisschen grösser, da gibt es noch Onkel, da gibt es Tanten, und die können manchmal, auch wenn sie ein bisschen informiert sind über die Problematik vielleicht vom ADHS-Kind, dann denke ich, dann können die einem auch Entlastung bieten, indem sie mal für gewisse Zeit Betreuung übernehmen, so dass man einen freien Nachmittag oder so hat. Das finde ich extrem wichtig.
Also, und, dass man sich auch Hilfe holt, oder?
Das, und ist ja das auch. Also ich denke, es ist manchmal ist es auch wirklich, also eben Beratung, bis hin natürlich auch zu, wenn man merkt, also das nagt so fest an mir, dass man vielleicht auch sich überlegt, ob ich nicht auch therapeutische Unterstützung in Anspruch sollte. Nein, das gehört schon auch zu Selbstsorge dazu. Mhm. Aber auch, ich finde auch, Zeit haben, sich mit Freundinnen, Freunden zu treffen, Sport gleich auch machen können und so. Also nicht alles immer zugunsten, weil man so gebraucht wird, mhm, oder in der Familie dann aufgeben. Das ist natürlich nicht nur für ADHS-Familien, genau, betroffene Familien der Fall, sondern grundsätzlich. Aber dort ist die Gefahr viel grösser, dass man sich so fast sich hinter zurückzieht und sogar bis zur sozialen Isolation manchmal führt von solchen Familien.
Mhm. Wir haben jetzt viel über Eltern-Kind-Rolle geredet. Ich, mhm, möchte jetzt auch noch auf die Partnerschaft, mhm, eingehen. Du hast da nämlich ganz einen spannenden Satz gesagt am Anfang, wo mir gerade ein bisschen Lehre an meinen Schlucken. Du hast gesagt, bei Paar, wo jemand von beiden ADHS oder ADS hat, ist die Scheidungsrate höher, genau, als bei anderen Paar. Ja, da würde ich gerne wissen, wie kann man dem entgegenwirken? Was braucht denn eine Partnerschaft, wo einer von beiden ADHS betroffen ist?
Also nochmal wiederholen, in dem Sinn Information oder, mhm, Verständnis. Nicht Verständnis im Sinn, dass man alles akzeptiert, sondern dass man angemessen auf das reagieren kann. Das, denke ich, ist mal wichtig. Verständnis ist immer grundsätzlich, wenn man etwas verstehen kann, dann kommt man weniger in die Not, dass man Vorwürfe macht, die häufig nicht sehr fruchtbar sind, oder? Dann ist halt auch dort eine klare Kommunikation wichtig, oder? Gerade Leute, die ein ADHS haben, profitieren von einer klaren und eindeutigen, einfachen Sprache, oder? Und kann manchmal auch helfen, dass man wirklich Sachen schriftlich festhält, also eine Agenda führt, oder? Und dass man dort daran schafft, dass das bei beiden Orten gleich aussieht, oder? Genau, dass also auch dort so wie Struktur in der Partnerschaft eine wichtige Rolle spielt. Wie du aber gesagt hast, kann es durchaus auch faszinierend sein, mit so einem Partner, mit so einer Partnerin zusammen zu sein. Und Wertschätzung, Humor, auch mal so sagen, kennen wir doch, oder? Und darüber lachen können, ist sicher auch etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Auch dort ist eben für Partnerinnen und Partner ist Selbstfürsorge natürlich ein wichtiges Thema auch. Dass man auch außerhalb der Beziehung vielleicht Vertrauenspersonen hat. Oder auch, es gibt auch Selbsthilfegruppen für Partnerinnen und Partner von ADHS. Also auch das kann natürlich eine Hilfe sein.
Die wir dann gerne übrigens noch verlinken.
Ja.
Mich nimmt es noch Wunder, weißt du, wie fest, eben, einerseits weiss man dann vielleicht, okay, meine Partnerin, mein Partner, hat es, ADHS. Wie fest muss man das akzeptieren im Sinn von, ja, ich kann das nicht einfach wegnehmen? Und wie fest kann man aber gleich auch sehr aktiv miteinander an dem arbeiten?
Also, ich glaube, eben, Strukturen schaffen, die unterstützend sind. Also, dass auch der Betroffene sich bemüht. Eben zum Beispiel, es gibt gute Apps, Listen und so weiter. Also, dass man dort ihn unterstützt oder sie unterstützt, dort auch vorwärts zu machen, oder? Was ich glaube auch wichtig finde, ist, dass man die Aufgaben versucht, fair zu verteilen. Oder der ADHS-Betroffene, die ADHS-Betroffene, die sind immer so beschäftigt, auch mit all dem, was von innen raus kommt oder von den Aussenreizen, was sie schwer können, zwischen wichtiger und weniger wichtig unterscheiden, dass sie immer das Gefühl haben, sie sind ständig ja am Machen. Aber dass man auch konkret wirklich die Lasten, die man hat in der Führung von einem Paarhaushalt, dass man dort auch darauf beharrt, oder? Dass das eigentlich auch fair verteilt sein muss. Das hilft, damit eben nicht jemand die ganze Zeit da alles übernimmt. Auch dort darf man ruhig also sagen, also Eigenverantwortung ist nicht etwas, wo nicht lernbar ist, sondern es ist auch für jemanden mit ADHS lernbar. Und dort ist natürlich dann aber auch halt, wenn jemand nicht in Behandlung ist oder noch keine Medikation hat oder so, ist die Frage natürlich von der Medikation oder von einem Coaching und bis hin natürlich vielleicht auch zur Paarberatung, wenn man wirklich größere Schwierigkeiten hat. Ja.
Jetzt könnte es ja auch sein, dass jemand einen Verdacht hat. Oh, ich glaube fast, meine Partnerin, die könnte ADHS haben, aber die Partnerin selber ist noch überhaupt nicht dort, dass sie das auf dem Schirm hat. Was empfiehlst du da? Weißt, weil häufig ist es dann schwierig, wenn der Verdacht vom Partner oder von der Partnerin herkommt und sagt, ich glaube, du hast ADHS. Das ist ja dann manchmal so ein bisschen, vielleicht nicht so gute Stimmungen dann?
Ja, das kann die Stimmung, glaube ich, ziemlich verderben, ja, wenn man es im falschen Moment vielleicht sagt. Ja, genau, das denke ich, ist eine wichtige Frage. Also, und dort denke ich, so ist es zuerst mal wichtig. Oder ADHS ist auch ein bisschen so in aller Leute Mund. Und man kann dann schnell. Es ist dann manchmal auch Problemzuschiebung am Partner, der Partnerin. Du hast wahrscheinlich ADHS, so wie das läuft bei uns oder so. Und von dort her, das finde ich nicht sehr hilfreich. Oder? Also ich würde empfehlen, wenn jemand das Gefühl hat, dass er sich mal informiert, bei zuverlässigen Quellen, was ist denn ADHS und ADS? Oder, dass er schaut, ist meine Wahrnehmung, die ich habe von meiner Partnerin, hat das Überschneidungspunkte mit den Symptomen, die angegeben werden in den Quellen. Und wenn das so ist, dann kann man ja durchaus mal sagen, du, ich habe einfach so ein bisschen den Eindruck gehabt, und ich das und das und das bin mal ein bisschen schauen und ich glaube, also das könnte schon sein, dass du ein ADHS hast. Und man vielleicht auch sagt, du schau mal vielleicht selber dort, auf der Homepage habe ich sehr viel Information. Also, siehst du dich dort? Oder, genau. Und so kann dann etwas entstehen, oder, dass jemand, gerade wenn man manchmal liest, oder, und es gibt so ein Aha-Erlebnis, ja Gott, Friedli, das passt ja eigentlich ziemlich genau, eigentlich schreiben die da von mir, oder? Und dann kann man jemanden gewinnen für eine Abklärung. Und was wichtig ist, es muss eigentlich immer so abgeklärt werden. Eine saubere Diagnosestellung ist auch noch für Behandlung oder Behandlungsmöglichkeiten. Also was braucht jetzt jemand? Eben ist es eine leichte Form? Da reicht vielleicht wirklich so konkrete Massnahmen, Tools vermitteln. Mhm. Oder braucht jemand Medikament oder eben vielleicht auch sogar eine psychotherapeutische Behandlung, weil es in einem grösseren Kontext auch steht, da die heisst Problematik oder Zufolgeproblem geführt, der psychische Rat.
Mhm. Roland, du hast uns schon ganz viel mit auf den Weg gegeben. Extrem spannende Thematik. Jetzt zum Schluss, ja, gibt es etwas, wo du sagst, hey, das ist wirklich noch wichtig für Angehörige von ADHS betroffen, ob es das Ältere sind, ob jetzt das Geschwister sind, ob jetzt das Partner, Partnerin, wo wir noch nicht erwähnt haben, oder du sagst, hey, das ist jetzt noch einfach auch noch wichtig.
Ich glaube, wir haben sehr viele Aspekte gestreift, oder? Wichtig scheint mir, dass Angehörige wissen, und dann wiederhole ich mich eigentlich, dass ADHS eben eine neurologische Störung ist, oder mit Hirnveränderungen etwas zu tun hat und nicht irgendetwas, wo einen schlechten Charakter oder so repräsentiert. Genau, dann denke ich auch, dass wir gesagt haben über Kommunikation, oder dass man dort möglichst einfach und klar halten tut. Und noch eines erwähnen möchte ich so, vielleicht zum Zusammenfassen, die Selbstfürsorge oder von Angehörigen. Sei das Eltern, sei das Partner, Partnerinnen oder auch Geschwister, dass das eigentlich etwas Wichtiges ist. Eben Geschwister nicht vergessen, das ist etwas Wichtiges. Dann denke ich, was wir noch nicht so gesagt haben, was ich aber ganz wichtig ist, finde ich, dass man auch mehr den Fokus auf die Stärken von einem Betroffenen legt. Also was ist denn auch die Stärke von meinem ADHS-Kind oder von meinem ADHS-Partner, Partnerin? Und dass man dort in der, eben, man lässt sich schnell von den Problemen reinnehmen, aber jeder ADHS-Betroffene hat auch Stärken.
Ja.
Und der Fokus auch darauf. Das finde ich vielleicht noch ganz eine wichtige Botschaft zum Schluss,
unbedingt,
wo neben den Problemen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oder?
Das hat auch ein bisschen mit einem Perspektivenwechsel
genau,
zu tun, finde ich.
Genau, und das finde ich extrem wichtig. Oder? Es ist ein Problem, es sind Herausforderungen, aber nicht nur. Eine Beziehung zu einem ADHS-Betroffenen kann super gut kommen. Es kann sogar eine tiefe Vertrauensbeziehung entstehen. Gerade vielleicht durch positive Stärken von dieser Person. Oder man hat vielleicht eine besondere Beziehung zu dem Kind, das betroffen ist, weil das auch sehr kreativ ist und in die Familie etwas hineinbringt, was sonst gar nicht da wäre.
Mhm.
Und das finde ich ganz wichtig auch.
Mhm. Danke vielmals, Roland Stettler, für deine Zeit und für deine Gedanken und Tipps zu diesem Thema. Wir haben noch gesagt, am Schluss wollen wir noch schnell sagen, wo man sich dann Hilfe holen kann oder Angebot. Aber ich würde sagen, wir verlinken das, weil wenn man das alles auflistet, ist das wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber ich glaube, du hast ein paar Sachen rausgeschrieben, gell?
Genau, ja.
Oder willst du das erwähnen? Oder?
Ja, also vielleicht sagen wir mal, eine ganz zuverlässige Quelle ist sicher die Website von der Schweizerischen Fachgesellschaft für ADHS. Die ist auch verlinkt mit ELPOS Schweiz, das ist so eine ADHS-Fachorganisation. Das sind zwei sehr zuverlässige Internet-Informationsquellen. Wenn man dort gehen sucht, kommt man sicher gute Antworten auf die Fragen über.
Mhm. Genau. Und auch Angebote.
Angebote, ja. Vielleicht auch noch zu erwähnen, es gibt die Selbsthilfe Schweiz, auch eine Internetadresse, die können wir dann verlinken, wo man auch kann suchen kann, gibt es in mir Region eine Angehörigengruppe zum Beispiel für Eltern oder Partner, Partnerinnen, die mit jemandem zusammenleben, der ein ADHS hat.
Super, du ich sehr gerne so verlinken. Danke vielmals, Roland.
Gut, ich danke dir. Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Was bei mir als Angehörige von ADHS-Betroffenen nach dem Gespräch mit dem Roland Stettler hängen bleibt,
Bewusst den Fokus auf das legen, was mein Gegenüber gut macht und das auch benennen, also loben. Aber auch, dass ich als Mutter nicht versagt habe, sondern dass mein Kind andere Voraussetzungen hat als ein Kind, das kein ADHS hat. Das weiss ich ja eigentlich, aber es hat trotzdem gut getan, das noch einmal zu hören. Ich hoffe, du hast auch etwas mitnehmen aus dieser Folge. Gerne darfst du mir deine Gedanken, Fragen, aber auch dein Feedback schreiben. Das Kontaktformular, das findest du in den Shownotes. Und dort findest du auch all die Links, die Roland Stettler im Gespräch erwähnt hat. Und es hat auch einen Link zu unserer Spendenseite. ERF Medien, wo der und auch ganz viele andere Podcasts produziert, lebt von Spenden und da sind wir für jeden Franken dankbar. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist in der Psychohygiene. Dann redet Tabea Koppel mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann auch wieder über Angehörige, aber das mal nicht Angehörige von ADHS, sondern Angehörige von psychisch Kranken. Ich bin Evelyn Gutknecht, bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.